Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 28. März von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 24 Minuten.
Die Predigt heute Morgen habe ich überschrieben mit besser spät als gar nicht. Und wir wollen uns Matthäus 21 anschauen, nicht nur die Verse, die hier angegeben sind, so ein bisschen einen kleinen Überblick verschaffen, wo wir gerade nicht nur im Kirchenjahr sind, sondern auch im Leben Jesu sind. Heute ist Palmsonntag und das heißt ja, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist und direkt darauf folgt dann Karfreitag, deswegen feiern wir das auch am Freitag, wo Jesus für uns gekreuzigt wird, den Tod auf sich nimmt und dann kommt Ostersonntag, wo Jesus auferweckt wird. Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, ist aber noch einiges passiert in Jerusalem selbst zwischen diesem Einzug und dann all den Geschehnissen ab Gründonnerstag, Karfreitag. Ich will mal uns einen kleinen Überblick geben, was da so alles zumindest in unseren Bibeln steht nach Matthäus. Ihr seht, eine ganze Menge ist da noch passiert, bevor Jesus sich mit seinen Jüngern getroffen hat. Und es gibt in diesen Geschehnissen, die wir dort lesen, immer so etwas wie ein Hintergrundrauschen. Etwas, was immer die ganze Zeit präsent ist, auch wenn der Knall erst später kommt und nicht am Anfang. Es ist die Auseinandersetzung mit den leitenden Leuten, mit den Führern des Judentums, also die Schriftgelehrten und die Pharisäer oder, wie wir gleich sehen werden, auch die Ratsältesten und die Priester, also sozusagen die Obersten im damaligen Judentum. Jesus ist mit denen in Auseinandersetzung und tritt mit ihnen in Auseinandersetzung. Das wollen wir uns gleich noch etwas genauer ansehen. Also erstmal ist der Einzug in Jerusalem. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus auf dem Esel hineinreitet, haben es gerade ja auch noch mal gehört. Und als der Messias empfangen wird, Hosianna, rufen sie alle. Und darin schließen sich einige Begebenheiten. Das erste, was uns direkt danach geschildert wird, ist, dass Jesus in den Tempel geht und dort die sogenannte Tempelreinigung vollzieht. Also die Leute da rausschmeißt. Ich weiß nicht, welches innere Bild du hast, wenn du davon hörst, dass Jesus da die Leute, die da das Geld wechseln und die Leute, die was kaufen, rausgeworfen hat. Vielleicht sieht das ein bisschen aus wie dieses hier. Ich habe da so ein Bild gefunden von einem Ernst Gräser, wahrscheinlich so um 1920 gemalt. Jesus, der da wie so eine Furie dazwischen geht mit Geschrei und Gezeter. Vielleicht ist das so das innere Bild. Die Bibel erzählt uns das ein bisschen anders. Ich will uns das zumindest kurz mal lesen. In Jerusalem ging Jesus in den Tempel. Er jagte alle Leute hinaus, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er sagte zu ihnen, in der Heiligen Schrift steht, mein Haus soll als Gebetshaus bekannt sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Also hier steht gar nichts, dass Jesus wütend war oder dass er dazwischen gegangen ist wie so ein, wie sagt man, Furie, sondern er hat es vielleicht ganz gelassen gemacht, deutlich gemacht, hier setze ich nämlich ein prophetisches Zeichen. Er ist ja nicht jedes Mal, wenn er in den Tempel gegangen ist, dazwischen gefahren, sodass alle schon wussten, oh, Jesus kommt, bringt eure Kassen in Sicherheit, sondern er hat es einmal gemacht, nämlich um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, eine prophetische Handlung ist das und die muss man nicht mit großen Getöse und Gezeter machen. Und das ist auch angekommen, denn kurze Zeit später, einen Tag später, geht es um die Frage der Vollmacht Jesu. Da geht es nämlich genau um diese Frage, wieso kannst du das machen? Warum bist du überhaupt befugt dazu, dich hier im Tempel so zu verhalten? Die Frage ist hier, steht hier im Raum und das will ich uns auch lesen in Matthäus 21 ab Vers 23 und wir lesen heute wie meistens immer aus der Basisbibelübersetzung. Jesus ging wieder in den Tempel, ein Tag später war das. Während er dort lehrte, kamen die führenden Priester und Ratsältesten des Volkes zu ihm. Sie fragten, mit welchem Recht trittst du so auf und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Also hier taucht die oberste Religionsbehörde auf. Also Schriftgelehrte und Pharisäer, die waren auch wichtig, die waren auch im Volk und im Land überall unterwegs. Aber die Priester und die Ratsältesten, das waren sie die Obersten. Das waren heute vielleicht, in manchen Kirchen sind das dann die Kardinäle oder gar der Papst oder sowas. Die treten hier auf. Und die sind nämlich zuständig für den Tempel. Die müssen dafür sorgen, dass im Tempel alles ordentlich läuft, so wie das vorgesehen ist. Und deswegen diese Frage, mit denen sie da Jesus konfrontieren: Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Wieso nimmst du dir das heraus, hier dich so zu verhalten, also dieses Zeichen zu setzen? Und dann antwortet Jesus etwas geschickt mit einer Gegenfrage, zu der sie dann nichts beantworten können, wer das dann nochmal nachlesen will. Aber schließlich kommt es dann darauf hinaus, dass Jesus ihnen sagt in Vers 27, dann sage ich euch auch nicht, mit welchem Recht ich so auftrete. Also noch beantwortet Jesus diese Frage nicht. Jesus hatte immer wieder Auseinandersetzung mit den führenden Leuten des Judentums. Wenn er in Galiläa, also oben im Norden von Israel war, wo er ja die meiste Zeit gelehrt hat und unterwegs gewesen ist, da am See Genezareth, wenn es zu so einer Konfrontation gekommen ist, dann ist Jesus in der Regel ausgewichen. Er ist einmal sogar in dieses 10-Städte-Gebiet geflohen, also raus aus dem Einflussbereich. Er ist also immer ausgewichen. Jetzt ist er nach Jerusalem gekommen und es kommt zu dieser Konfrontation, und an dieser Stelle wirkt es so, dass Jesus wieder ausweicht, dass er sagt, ich sag euch das jetzt nicht so richtig, worum es hier geht, sondern das müsst ihr selber rausfinden oder wie auch immer. Wenn also hier die Geschichte zu Ende wäre, dann wäre das Muster, was wir vorher sehen konnten. Wenn jetzt es hieß, und daraufhin verließ er Jerusalem und ging zu seiner Herberge in Bethanien oder wo immer er da unterwegs war, dann wäre das gewesen. Aber nein, es geht weiter. Und Jesus fragt die Priester und die Ältesten, also nochmal, das sind die Obersten, die man so antreffen kann im Judentum, die das alles zu entscheiden haben. Und er erzählt ihnen eine Geschichte, ein Gleichnis. Jesus war ja ein Meister darin, Gleichnisse zu erzählen, Geschichten zu erzählen. Und er sagt Folgendes. Was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Aber der antwortete, ich will nicht. Später tat es ihm leid und er ging doch. Genauso bat der Vater seinen zweiten Sohn, der antwortete, ja Herr. Aber er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat getan, was der Vater wollte? Die führenden Priester und Ältesten des Volkes antworteten, der Erste. Soweit diese Geschichte. Geht gleich noch weiter. Dieses Gleichnis. Es hat ja mehrere Ebenen. Eine erste Ebene, die offensichtlich ist, es geht ums Reden und Handeln. Der erste Sohn sagt, nein, ich will nicht, aber macht's dann doch. Der zweite Sohn sagt, ja, Herr, so richtig so mit stramm stehen, aber er macht's dann doch nicht. Vielleicht erkennst du dich darin wieder, ich erkenne mich jedenfalls darin wieder, dass ich manchmal sage, wenn jemand was von mir will, nein, hab keine Zeit, hab so viel zu tun, haut nicht hin. Aber dann merke ich, ach, geht doch noch, und dann kriege ich das doch noch hin und dann ist es gut. Oder auch die andere Version gibt, dass ich sage, ja, mache ich, aber dann doch nicht. Habe ich es vergessen, so am Computer. Könnt meine Frau fragen, wie das so in der Praxis aussieht, wenn ich sage, ja, mache ich, und dann doch nicht, nicht mal dran gedacht, und dann ist es weg. Oder ich traue mich nicht und versuche das irgendwie wegzunehmen. Also es gibt diese Ebene, wo wir sagen, ja, das kennen wir, dass man mal was sagt und es nicht tut, oder dass man sagt, nee, will ich nicht, aber es dann letztlich doch tut. Also auf dieser Ebene könnte man sagen, die Moral von der Geschichte ist, es kommt aufs Handeln und nicht aufs Reden an. Also das, was wir tun, wirkt wesentlich mehr als das, was wir nur so sagen. Das wäre so dieses Allgemeine, wo man sagen könnte, ja, darauf kann man sich mit jedem verständigen. Das kann man vielleicht in einem klugen Ratgeber irgendwo lesen, dass unser Handeln viel mehr zu sagen hat als unser Reden. Aber das wäre jetzt hier ein bisschen zu oberflächlich, wenn Jesus hier nur so einen allgemeinen Lebensratschlag mit den Priestern und den Ratsältesten verhandelt hat. Sondern es geht hier ja auch noch darum, dass es da diesen Vater gibt. Und immer wenn Jesus von dem Vater redet, dann ist klar, dass damit Gott selbst gemeint ist. Also es gibt hier noch eine andere Ebene, es gibt hier noch die geistliche Ebene, nämlich die, wie gehen wir eigentlich mit Gottes Willen um? Wie gehen wir mit dem um, was Gott von uns möchte und sagt? Sagen wir da auch Nein dazu und später tun wir dann doch den Willen Gottes? Oder sagen wir, jawohl, ich will den Willen des Herrn ausführen, aber man merkt dann im praktischen Leben nichts davon. Also diese Ebene steckt da natürlich auch noch drin, so diese geistliche Wahrheit, dass sich der Gehorsam gegenüber Gott sich nicht nur in schönen Vorsätzen zeigt, die man vielleicht laut auch irgendwo sagt, sondern im konkreten Lebensstil. Das ganze Problem der Heuchelei schimmert hier durch. Ich weiß, wie man selber für sich selber das bei sich selber entdeckt oder vielleicht auch bei anderen wahrnimmt, dass es ein Unterschied ist zwischen Sonntagsreden und dem, was im Alltag tatsächlich gemacht wird oder eben nicht gemacht wird. Wie sehr auch da das Zeugnis, ob wir mit Jesus leben und ihm nachfolgen, auch in unserem Leben, in unserem praktischen Leben deutlich wird, ob wir das umsetzen. Also diese Ebene ist hier ohne Frage auch dabei. Und selbst da hätten jetzt die Priester und die Ältesten und Jesus sich sagen können, schön, dass wir uns verstehen, haben alle so die gleiche Meinung, gehen wir einen trinken oder was auch immer. Also wir haben uns jetzt wunderbar verstanden und alles ist wunderbar und alle gehen ihres Weges. Aber im Unterschied zu sonst, wo Jesus dieser Konfrontation ausgewichen ist, weil es noch nicht an der Zeit war, jetzt ist die Zeit. Jesus ist nach Jerusalem gekommen auf einem langen Weg von Galiläa über das Jordantal hinauf von Jericho bis nach Jerusalem und er ist der Herr des Geschehens. Deswegen weicht er hier nicht aus, sondern es geht weiter. Jesus bleibt hier nicht stehen. Er erzählt nicht nur ein Gleichnis, damit alle irgendwie so persönlich ein wenig erbaut sind, sondern er sagt darauf Folgendes. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Die Ratsältesten und Priester stehen da und denken, hallo, was hat der gerade gesagt? Ich glaube, ich habe einen Hörfehler gehabt. Das kann der unmöglich gesagt haben, was der gerade gesagt hat. Der hat gesagt, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als wir. Die stehen da und Moment, müssen gerade, das klingt noch in ihren Ohren und sie wissen nicht, Aber nicht nur die. Vielleicht waren da ja so ein paar Zöllner und Prostituierte, die da auch rumgestanden haben. Die werden genauso gedacht haben, was hat der da gerade gesagt? Das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Jesus stellt hier zwei Gruppen, damit aber auch zwei Haltungen, zwei Lebenswirklichkeiten gegenüber. Da sind auf der einen Seite, wie gesagt, die führenden Priester und Ältesten des Volkes und dann hier diese Zolleinnehmer und die Huren. Also das steht sozusagen stellvertretend für all die Leute, die ein dickes Nein in ihrem Leben haben. Also wer so einen Beruf hat, der kann nur Nein gesagt haben zum Willen Gottes. Also Zolleinnehmer sind die, die auf Kosten ihres eigenen Volkes sich bereichern, die also damals mit der römischen Herrschermacht zusammenarbeiten, eine gewisse Menge an Geld abführen müssen und alles, was sie darüber einnehmen, können sie in die eigene Kasse spülen. Und das machen die reichlich. Dafür waren die bekannt. Also die stehen sozusagen für männliche Sünder schlechthin. Leute, die Nein sagen zum Willen Gottes, denn sonst würden sie das nicht tun. Und Prostituierte, das ist sozusagen die weibliche Version der Sünderin schlechthin. Also wer Prostituierte ist, diesem Gewerbe nachkommt, der hat Nein gesagt zu Gottes Willen, gar keine Frage. Bis heute ist das in der Wissenschaft eine ganz spannende Frage, inwiefern es Prostitution überhaupt in Israel gegeben hat oder nicht. Aber offensichtlich kommen sie vor. Es muss es wohl irgendwie gegeben haben, weil es so dem ganz widerspricht, was Gottes Willen entspricht. Also die haben nicht nur Nein gesagt zu Gottes Willen, sondern die wissen auch ganz genau von sich, dass Gott damit auch Nein zu ihnen gesagt hat. Es geht also in beide Richtungen. Dieses Nein geht von ihnen zum Willen Gottes, aber das Nein geht genauso von Gott zu ihnen. Sie wissen genau, wir haben mit Gott nichts mehr zu schaffen. Das, was wir tun oder lassen, das passt überhaupt nicht dazu. Ja, und dann das dicke Ja der Ältesten, der Ratsältesten und der Priester. Also wer in dieser Position angekommen ist, der hat sich dem Willen Gottes verschrieben. Sicherlich so, wie man es damals verstanden hat. Also es geht viel um Gesetze und um Opfer und was alles so mit dem Tempel zusammenhängt. Aber wenn einer weiß, ich habe Ja gesagt zu Gottes Willen und lebe mit Gott, dann diese Leute. Und damit natürlich indirekt auch genau wissen, dass Gott Ja zu ihnen sagt. Also mehr geht nicht. Also wenn Gott irgendwelche Maßstäbe hat und anlegt an ein Leben, dann erfüllen die das. Also das ist die normale Haltung. Das wäre selbstverständlich, wenn Jesus das so deutlich machen würde. Und was macht Jesus? Er dreht das um. Das ist so unfassbar, unglaublich, so unverschämt, das kann man gar nicht glauben. Wir kriegen langsam eine Ahnung, warum diese Ratsältesten und Priester den Eindruck bekommen haben, dieser Mensch ist ein Irrlehrer, der muss weg. Also wir haben ja schon gehört, dass er manchmal mit dem Gesetz nicht so richtig umgeht, wenn es um Sabbatgesetze geht und um solche Sachen. Das nimmt er nicht so genau und ist da eher sehr großzügig. Das ist schon schwierig. Aber das hier ist ein unmittelbarer Angriff auf ihre Autorität. Und das wissen wir, das kann man nicht so auf sich sitzen lassen. Also Jesus dreht das um, aber auch hier gibt es zwei Folgen. Die eine Folge ist, dass die Ratsältesten und die Priester sagen, der muss weg. Die andere Folge wird aber wahrscheinlich auch so sein, dass die Zöllner und Prostituierten und alle, die dann noch kommen, bis man irgendwo bei den Ratsältesten angekommen ist, den Eindruck haben, oh Gott könnte mich vielleicht doch meinen. Also es könnte vielleicht dieses Nein, was ich immer so selbstverständlich voraussetze, dass Gott zu mir hat, vielleicht ist es ja doch anders. Vielleicht sagt er doch Ja zu mir. Offensichtlich hat Jesus hier eine andere Haltung. Die Frage ist, wie kommt er dazu? Wie kann er diese steile Konfrontation suchen? Er macht es nicht einfach nur so, sondern er begründet es auch. Er sagt, denn Johannes kam zu euch und zeigte euch den Weg, den Gottes Gerechtigkeit fordert, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Doch die Zolleinnehmer und Huren haben ihm geglaubt. Nicht einmal, als ihr das gesehen habt, habt ihr euer Leben geändert. Selbst dann habt ihr Johannes nicht geglaubt. Es geht hier um Johannes dem Täufer, der für Jesus hier steht, für jemanden, der Gottes Willen zum Ausdruck bringt. Also, was die Gerechtigkeit Gottes fordert, wie man lebt und was man lässt, damit man Gottes Willen entspricht. Dafür steht hier Johannes der Täufer. Und das entscheidende Stichwort ist Glaube. Das sagt Jesus hier in diesen kurzen Sätzen, kommt da schon allein dreimal vor. Ihr habt nicht geglaubt, aber die haben geglaubt. Das heißt, Jesus macht deutlich, diese Zolleinnehmer und Prostituierten haben sich Gott anvertraut. Sie haben das, was ihr Leben ausmacht, zu ihm gebracht und ein neues Leben mit ihm angefangen. Es geht hier nicht um Johannes den Täufer, sondern es geht um jemanden, der den Willen Gottes sagt und letztlich natürlich geht es darum, was Jesus selber sagt, wie man mit ihm umgeht. Er hätte hier eigentlich auch sich selbst einsetzen können für Johannes den Täufer. Es geht darum, vertraut sich jemand Gott an oder nicht? Also der Glaube macht hier aus dem dicken Nein, was jemand gesagt hat, vielleicht im alten Leben, oder was man meint, dass Gott über ihm sagt, der Glaube macht daraus ein Ja. Wer sich so Gott anvertraut, der kann wissen, dieses Ja steht über meinem Leben ab sofort. Also Jesus bringt es hier drastischer, kann man es nicht auf den Punkt bringen, als er es hier macht. Ich möchte schließen mit einer Ermutigung für uns persönlich. Ich habe es überschrieben, besser spät als gar nicht. Es gibt ja dieses Gefälle, dass einmal Leute was sagen und dann was anderes tun. Und ich möchte uns natürlich ermutigen zum richtigen Sagen und Tun. Und eine erste Ermutigung an die Zolleinnehmer und Huren unter uns. Jetzt vermute ich, dass wenige unter uns sein werden, die diese Berufe nachgehen, aber sie stehen ja hier für jemanden. Sie stehen für jemanden, der anfangs des Lebens oder im Laufe des Lebens Nein gesagt hat zu Gott, aus unterschiedlichsten Gründen, aus Lebensstilfragen und die Ermutigung, Ja zu sagen. Ich möchte es mal so ausdrücken, Gottes Ja zu dir, was er grundsätzlich gesprochen hat in Jesus Christus, wartet nach wie vor auf deine Antwort. Deine Antwort im Glauben. Es mag sein, dass du vor langer Zeit mal Nein gesagt hast zu Gott, aus unterschiedlichsten Gründen, zu Jesus. Vielleicht bist du im Kindergottesdienst groß geworden, Jungscher, Jugend, alles irgendwie mitgemacht, aber irgendwann hat der Glaube an Kraft verloren. Die wenigsten sagen sehr bewusst Nein, dass sie sagen, nein, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Manchmal auch, weil man sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das kann sein, dass der Glaube im Laufe des Lebens verloren gegangen ist, dass er also nicht mehr das Leben prägt. Aber es ist kein zu spät, sondern ich möchte dich ermutigen zu antworten, dass Gottes Ja zu dir nach wie vor da ist und Gott auf deine Antwort im Glauben fragt. Es geht nicht darum, was du in der Vergangenheit mal gesagt hast, vielleicht auch getan hast, sondern es geht darum, wie du heute dich Gott zuwenden kannst. Und ich möchte dich ermutigen, wenn das für Jesus klar ist, dass selbst solche Leute wie diese Zolleinnehmer und Prostituierten, die so offensichtlich leben, wie es Gott überhaupt nicht will, wenn für die der Glaube alles verändert, aus dem Nein ein Ja macht, dann gilt das für dich auf jeden Fall auch. Es gibt kein zu spät bei Gott. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn du merkst, Gott lässt mich nicht in Ruhe. Ich habe eigentlich mit ihm abgeschlossen, aber er spricht mich immer wieder an und er fordert mich immer wieder heraus, dass ich mich ihm neu anvertraue. Vielleicht ist die nächste Zeit mit Karfreitag und Ostern eine gute Zeit, auch einen neuen Anfang mit Gott zu starten. Das sind die einen, die hier angesprochen werden. Aber es gibt ja auch die anderen, die werden auch angesprochen. Auch sind unter uns wenig Ratsälteste und Priester. Aber die stehen ja auch für Leute, die ganz selbstverständlich davon ausgehen, auf der richtigen Seite zu sein und die sich jetzt hier von Jesus sagen lassen müssen, Moment, das ist dann doch nicht so einfach, wie du dir das jetzt hier gerade vorstellst. Also auch bei dir wartet Gottes Ja, dass seine Antwort gegeben wird im Glauben. Da geht es darum, sich Gott anzuvertrauen. Es geht darum, nicht zu sagen, ja, ich gehöre einer Kirche an, vielleicht schon seit Generationen. Wir sind Baptisten im 3., 4., 5. Geschlecht oder sowas. Oder ich gehe immer zur Kirche oder was es sonst gibt. Wir haben ja gerade in diesen Tagen unser Adressverzeichnis neu herausgegeben. Und so schön das ja ist, ich muss betonen, der Name im Adressverzeichnis ist nicht gleichzusetzen mit dem Namen im Buch des Lebens. Es ist nicht das Gleiche, ob man irgendwo dazugehört, in aller Selbstverständlichkeit, vielleicht schon seit Jahrzehnten und eine fromme Familie hatte. Sondern es geht darum, persönlich sich im Vertrauen, im Glauben Jesus anzuvertrauen. Es gibt kein Standesrecht, Christ zu sein, angenommen zu sein. Auch die möchte ich ermutigen, zu antworten. Auch auf dich wartet Gott. Auch auf dich wartet er darauf, dass du deine Antwort im Glauben und im Vertrauen gibst und nicht dich darauf zurückziehst, dass du ja schon immer zur Gemeinde oder zur Kirche gehört hast oder treu was spendest. Sind alles super gute Sachen, will ich nur unterstreichen, wie gut und wie wichtig das ist. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt, sondern es kommt auf den Glauben an, nämlich sich Jesus anzuvertrauen. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Dafür hat er diese Konfrontation mit den Ratsältesten und Priestern gesucht, um das deutlich zu machen. Um deutlich zu machen, wer ins Reich Gottes gehört, wie er das gerade gesagt hat. Nämlich die, die sich durch Jesus Christus Gott anvertrauen können. Und dazu möchte ich uns einladen. Egal, wo wir uns zwischen diesen beiden Gruppen befinden. Irgendwo in der Mitte sind wir alle wahrscheinlich. Mal mehr, mal weniger, dort oder dort. Sondern uns herausfordern zum Glauben, zum Vertrauen, dass wir Jesus nachfolgen. Gott segne uns darin. Amen.